Gut. Einen schönen guten Morgen von mir heute. Ich möchte kurz mit einem Gebet starten. Herr, ich danke dir, dass du heute Morgen da bist mit deinem Heiligen Geist, der uns in Weisheit, in Offenbarung führt, in die Wahrheit führt. Herr, ich bete, dass du heute Morgen deine Worte sprichst in unsere Herzen, Herr, in mein Herz und in jedem von dem, der heute hier ist, Herr, und von allen, die es über die Aufnahme hören. Ich danke dir für deinen Frieden über diesen Tag und ich danke dir, dass du ein Gott der Begegnung bist und heute Begegnung schaffst. Amen. Okay, ich möchte starten mit einer Geschichte, die ich gelesen habe in einem Buch. Und zwar ist es eine Geschichte von einem jüdischen Theologen. Und es geht um einen Rabbi und seinen Enkel eigentlich. Und zwar, ich hoffe, die Namen werde ich wahrscheinlich nicht alle gut hinbekommen, aber ich tue mein Bestes. Also, Rabbi Baruchs Enkel Jehiel spielte mit einem anderen Knaben Verstecken. Er verbarg sich gut und wartete darauf, dass sein Gefährte ihn suchte. Als er lange gewartet hatte, kam er aus dem Versteck, aber der andere war nirgends zu sehen. Nun merkte Jehiel, dass dieser ihn von Anfang an nicht gesucht hatte. Darüber musste er weinen. Er lief schluchzend in die Stube seines Großvaters und beklagte sich über den bösen Spielgenossen. Da weinte auch Rabbi Baruch und sagte: So spricht Gott auch. Ich verberge mich, aber keiner will mich suchen. Ich glaube, dass wir auf der Suche sind. Ich möchte heute ein bisschen über diese Suche sprechen. Wir haben die letzten Wochen ganz viel gehört, über Gott zu hören. Und zu dem Hören gehört manchmal auch das Suchen. Und zu dem Suchen gehört aber auch jemand, der sich verbirgt und in Gottes Fall jemand, der sich finden lässt. Ich glaube, dass eigentlich jeder Mensch sucht. Ich weiß nicht, ob jeder, der hier heute ist, so das Gefühl hat, Gott gefunden zu haben. Aber ich glaube, jeder Mensch ist auf der Suche. Und selbst wenn wir sagen, ja, ich glaube, Jesus ist mein Retter und mein Erlöser, glaube ich, sind wir immer noch auf der Suche. Und das ist gut so. Ich möchte heute gar nicht allzu praktisch sein. Ich möchte heute euch ermutigen, eigentlich auf dem Weg auch weiterzugehen, auf dem ihr seid, egal an welchem Punkt ihr gerade steht. Weil eine Suche gehört dazu. Das ist unser Leben, das macht unser Leben auf, dass wir auf der Suche sind. Und ich möchte einmal kurz die andere Seite beleuchten. Und zwar die Seite der Offenbarung. Gott hat Pläne seit Anfang der Menschheit und davor. Und diese Pläne offenbaren sich Stück für Stück. Seine Gedanken offenbaren sich. Und ich möchte euch zuallererst eine Kolosserstelle 1, Vers 25 und 26 vorlesen. Da spricht Paulus: Ihr Diener bin ich geworden nach der Verwaltung Gottes, die mir im Blick auf euch gegeben worden ist. Also er schreibt darüber, warum er von Dingen spricht, was er an Offenbarungen empfangen hat. Und dann sagt er, um das Wort Gottes zu vollenden, das Geheimnis, das von den Weltzeiten und von den Geschlechtern her verborgen war, jetzt aber seinen Heiligen offenbart worden ist. Die Bibel denkt in sogenannten Zeitaltern, also Äonen, und mit Jesus und mit dem Kommen des Heiligen Geistes ist wie ein neues Zeitalter angebrochen. In 1. Korinther 2, Vers 6 bis 11 geht es auch darum, dass Dinge wie verborgen waren und dann offenbar geworden sind. Und das steht dann, uns aber hat Gott es offenbart durch den Geist, denn der Geist erforscht alles, auch die Tiefen Gottes. Das heißt, dadurch, dass der Heilige Geist gekommen ist, um in uns Wohnung zu nehmen, haben wir ganz andere Voraussetzungen, auch Gott zu begegnen und zu erkennen und Offenbarung zu erlangen. Und trotzdem ist es auch eine Suche. Und diese Suche ist sehr individuell. Also ich habe jetzt darüber geredet, es gibt grundsätzliche, wie so neue Zeitalter, neue Möglichkeiten. Ich glaube auch, dass wir in einer Zeit sind, wo auch noch mehr, also Gott will ja beständig sein Herz offenbaren. Und es ist aber wie auch, es gibt so ganze auch Gebetsbewegungen, die danach streben, Offenbarung zu haben und wirklich auch immer mehr wir verstehen, was kommen wird, beziehungsweise ich glaube, so diese Offenbarung, dass wir als Braut Gottes, und so beschreibt uns die Bibel, als wir sind als Gläubige, die wir an Jesus glauben, sind wir eine Braut Gottes. Und ich glaube, das nimmt zu, dass wir verstehen, was bedeutet das, dass wir es begreifen. Und gleichzeitig ist es eine individuelle Suche. Es gab auch im Alten Testament Menschen, Einzelne, wo der Geist Gottes auf sie gekommen ist und sie Visionen hatten, wo sie Träume hatten. Es gab Propheten, die begriffen haben, entweder was in ihrer Zeit jetzt passiert oder auch was in Zukunft passiert. Diese Prophetien haben wir jetzt und können wir sagen, ja, genau das ist passiert. Und bei anderen, die kommen noch, die stehen noch aus. Aber die Frage ist, wo hat sich denn Gott offenbart? Und ich glaube, dass es ganz viel mit Beziehung zu tun hat. In Sprüche 25,2 heißt es, Gottes Ehre ist es, eine Sache zu verbergen, die Ehre der Könige aber, eine Sache zu erforschen. Wenn du dich jetzt nicht ganz mit König identifizieren kannst, dann kann ich dir sagen, wenn du mit Jesus lebst, bist du ein König oder eine Königin und ein Priester oder eine Priesterin. Es hat vielleicht jetzt nichts mit deinem Beruf zu tun, so sagst, ich habe jetzt ein Krönchen dabei an oder so, aber das ist wie eine geistliche Realität. Gott hat dich zum König, Königin gemacht. Das hat ganz viel mit Autorität zu tun. Das heißt, du kannst dich damit identifizieren, dass es deine Ehre ist, eine Sache zu erforschen. Und jetzt ist aber die Frage, warum ist es denn Gottes Ehre, eine Sache zu verbergen? Also wieso sind überhaupt Sachen verborgen? Und ich glaube, du kannst da viele Aspekte drin finden. Man könnte da auch 10 verschiedene Predigten drüber halten. Aber mir ist eine Sache heute wichtig. Und das ist der Zusammenhang von Offenbarung und Beziehung. Wenn ihr selbst euch anschaut, wie ihr Beziehung lebt in eurem Leben, dann, oder auch wie andere mit euch Beziehung leben, dann könnt ihr euch vorstellen, wenn jetzt mal das ganz natürlich angeht, wenn man sich jetzt kennenlernt, dann schüttelt man noch nicht sein komplettes Herz aus. Selbst wenn sich das manchmal so anfühlt, ist es nicht dein komplettes Herz, was du jemandem direkt gibst. Vielleicht merkst du im Laufe der Beziehung auch erst, was du eigentlich noch zurückhältst. Wo Beziehung wächst, wächst Vertrauen. Und da offenbaren wir auch unser Herz mehr und mehr jemand anders, weil wir erleben, dass der andere gut damit umgeht. Nicht immer perfekt, aber gut. Und da offenbaren wir mehr. Und ich glaube, dass wir auch da Gottes Herz widerspiegeln. Denn was wir ja suchen, ist ja nicht eine abstrakte Wahrheit. Wir suchen ja nicht zuallererst richtig und falsch oder ein guter Weg und ein schlechter Weg, sondern was wir suchen, ist ja ihn selbst. Wir suchen ja Gott. Wir suchen ja sein Herz. Und es ist eben, das Spannende ist eben auch, dass Gott es eigentlich wie auf so eine Ebene runterholt, indem Jesus sagt, ich bin die Wahrheit. Das nimmt uns jede Möglichkeit, eine abstrakte Wahrheit zu suchen. Weil immer wenn du Wahrheit suchst, suchst du eine Person. Du streckst dich auch nach einer Person. Weil Jesus gesagt hat, ich bin die Wahrheit. Das heißt, es geht darum, ein Herz zu entdecken. Und ich möchte euch zwei Bibelstellen noch dazugeben, um das zu untermauern. In Hosea 2, 21 bis 22. Ne, ich fange mit Johannes an. Johannes steht auch als erstes. Ne, ich fange trotzdem mit Johannes an. Johannes 14, 21, da steht, da spricht Jesus und sagt, wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt. Wer aber mich liebt, wird von meinem Vater geliebt werden. Und ich werde ihn lieben und mich selbst ihm offenbaren. Das heißt, zuerst steht die Liebe, die Beziehung und dann kommt die Offenbarung. Und Jesus sagt und fragt wirklich an diesem Punkt, okay, ist dir denn wichtig, was ich denke? Hey, da steht, wer meine Gebote hat und sie hält. Das heißt auch, willst du denn wissen, was ich denke? Ist dir das wichtig, was ich sage, was meine Perspektive ist? Und ist es so wichtig für dich, dass es Konsequenzen auf dein Leben hat? Und er sagt, hey, wenn das so ist, dann will auch ich mich dir offenbaren. In Hosea 2, 21, 22, da spricht Gott zu dem Volk, was er auserwählt hat für sich. Und durch den Glauben sind wir Teil dieses Volkes. Und da sagt er, und ich will dich mir verloben in Ewigkeit. Ich will dich mir verloben in Gerechtigkeit und in Recht und in Gnade und in Erbarmen. Ja, in Treue will ich dich mir verloben. Und du wirst den Herrn erkennen. Gott bettet die Erkenntnis seiner selbst in einen Bund. Vor allem in einen Bund, den er zuallererst geschlossen hat. In einen Bund mit dir und mir. Und es ist so schön, wo ihr auch merkt, wenn ihr jetzt euch zum Beispiel einen Ehebund anschaut. Das ist eben, wo zwei Menschen einen Bund miteinander schließen und dann werden sie eins. Und genauso ist auch Gottes Herz. Gott sagt, ich möchte einen Bund mit dir schließen und dann werde ich mich zu erkennen geben. Und in diesem Bund stehen wir drin. Und ich möchte einfach, es geht jetzt gar nicht so sehr um deine Seite, sondern es geht mir heute um Gottes Seite. Erkennst du, dass Gott alles dafür getan hat, hat seinen eigenen Sohn gegeben, um diesen Weg frei zu machen, damit der Weg frei ist, für ihn zu erkennen und sein Herz zu erkennen. Und ich möchte eine ganz bekannte Stelle, vielleicht für die Christen die bekannteste Stelle, die Stelle über die Liebe, 1. Korinther 13, möchte ich euch so vorlesen, dass Gott sagt, er ist die Liebe und hier geht es um die Liebe. Und ich möchte einfach alles, was Liebe ist, heute einfach mit Gott vorlesen. Und dann steht da, Gott ist langmütig. Gott ist gütig. Gott neidet nicht. Er tut nicht groß. Er bläht sich nicht auf. Er benimmt sich nicht unanständig. Er sucht nicht das Seine. Er lässt sich nicht erbittern. Er rechnet Böses nicht zu. Er freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sondern er freut sich mit der Wahrheit. Er erträgt alles, er glaubt alles, er hofft alles, er erduldet alles. Das ist unser Gott. Und du kannst dann, wenn du Gottes Herz oder Gottes Liebe dir anschaust, auf zwei Seiten vom Pferd runterfallen. Die eine Seite wäre zu denken, naja, Gott, das ist ja Dreieinigkeit und er hat ja immer schon Gemeinschaft gehabt, der braucht mich ja gar nicht und ist doch zufrieden. Also Gott ist doch zufrieden. Gott braucht doch nichts. Die andere Seite wäre zu sagen, Gott ist wie ein Mensch, Gott liebt wie ein Mensch und es ist genauso falsch. Es stimmt beides nicht. Auf der einen Seite sehen wir in seinem Wort, hey, wenn ihr euch das Alte Testament auch anschaut, wie Gott mit der Liebe zu einem Volk ringt, wie er mit seinen Gefühlen für ein Volk, auf das er sich festgelegt hat, ringt, dann ist Gott, hey, berührbar. Gott berührt es, ob wir uns ihm nahen oder nicht. Gott berührt es, ob wir unser Herz ihm öffnen oder nicht. Hier steht, sie hofft alles, sie erduldet alles. Erdulden heißt jetzt, da ist ein Konflikt auch. Also da ist auch, da sind Emotionen. Da ist ja einfach ein Bewegtsein von dem, was der andere tut. Und gleichzeitig ist seine Liebe vollkommen, ohne Bedingung und das Böse überwindend. Weil es eben der Vater ist, der dich liebt. Und weil es Gott ist, der dich liebt. Und diese Liebe, auch wenn meine Liebe nicht vollkommen ist, kennt doch mich. Er kennt, gibt eine Anstelle, wo steht, er weiß doch, dass wir Menschen sind. Er kennt unsere Menschlichkeit. Und er ist ein Vater, der, wenn ich ihm nicht vollkommen begegne, nicht reagiert auf meine Unvollkommenheit, sondern eigentlich diese Unvollkommenheit mit seiner Vollkommenheit überwindet. Das heißt, er spricht den Punkt, er reagiert nicht verletzt, sondern er spricht den Punkt meines Herzens an. Er ist ein Gott, der ja auch bevor wir alle da waren oder auf die Idee kamen, an Gott zu glauben, schon sich uns genaht hat und schon gesagt hat, ich mache den Weg für dich frei, weil ich dich liebe. Weil ich dir die Chance geben möchte, mich auch zu lieben. Gott hat ein offenes Herz. Gottes Herz ist offen für uns. Gottes Herz ist verletzbar. Und gleichzeitig hat Gott eine vollkommene Liebe, die das Böse überwindet. Und wenn wir uns Menschen anschauen, die mit Gott gelebt haben, kommuniziert haben, dann sehen wir genau das, dass Gott sich im Rahmen einer Beziehung offenbart. Mose wird beschrieben als Freund Gottes. In der Stelle, die ihr seht, nur Vers 11, da kann man lesen, und der Herr redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit seinem Freund redet. Dann kehrte Mose ins Lager zurück und so weiter. Also, da ist eine Beziehung. Und auf Basis dieser Beziehung fragt Mose dann, beziehungsweise er ist da ziemlich forsch. Also es geht darum, dass sie jetzt weiterziehen sollen. Und Mose scheint so ziemlich am Limit zu sein, weil er sagt dann zu Gott, hey, wenn dein Angesicht nicht mitgeht, also wenn du nicht mitgehst, dann gehe ich ja nirgendwo hin. Dann sagt er, dann führe uns nicht von hier hinauf. Ich möchte nicht irgendwo hingehen, ohne dass du mitgehst. Und ich glaube, das ist das, was Gott am meisten freut. Wenn wir ihn suchen, wenn wir das uns wünschen, wenn wir das ja wirklich ein Verlangen danach haben, so hey, ich will, dass du bei mir bist. Ich will, dass du mitgehst. Ich möchte dich sehen. Ich suche dein Angesicht. Das ist auch, das hat Marc vor 2 Wochen ging es so um die Stelle, wo dann Mose auch sagt, hey, ich will dein Angesicht sehen. Wow, mutig. Und wo Gott dann kommt auf eine bestimmte Weise und er gibt ihm, er sagt, ja, ich werde dir so viel zeigen, wie es dir möglich ist. Also ist wieder so eine andere Ebene, wo er merkt, okay, gewisse Dinge können wir noch nicht sehen. Aber Gott geht auf diese Bitte ein. Und ich glaube, er geht auf die Bitte ein, weil eine Beziehung da war. Weil er sagt, ja, ich offenbare dir gerne mein Herz. In Hiob ist es so, dass, ja, ganz lustig, eine Predigt über, also auch über Hiob letztens gehört, wo dann der Prediger sagte, ja, es ist einfach so, Hiob redet kapitelweise darum, was er so denkt, redet mit seinen Freunden und auch, ne, einfach schüttet sein ganzes Herz aus. Und dann irgendwann antwortet Gott. Und dann sagt Gott, jetzt zeige ich dir mal, wie ich das sehe. Und das ist, ich finde es wunderschön, weil Hiob sucht. Hiob war auf der Suche nach Wahrheit, aber auf der Suche nach einem Herzen. Und manchmal kommt es uns so vor, dass wir kapitelweise reden. erst mal erzählen, ja, das finde ich so, das finde ich so und das ist jetzt so und das ist jetzt so. Und dann kommt der Moment, wo Gott eigentlich auch fragt, so, hey, willst du meine Perspektive dazu wissen? Und das ist so spannend, weil ich glaube, Christoph hat es auch letzte Woche oder zumindest die letzten Wochen in dieser Reihe Gott hören auch gesagt, dass er sagt, hey, manchmal ist es so gut, Gott Dinge einfach hinzulegen und beides hören zu können. Also das eine, also ja und nein oder diesen Weg oder diesen Weg. Und die Frage ist, ob wir es hören wollen. Und ich möchte es noch mehr ausbreiten. Und zwar, wenn wir Gott einen Weg hinlegen, dann geht es ja nicht darum, diesen oder diesen Weg als allererstes zu hören, sondern was ich ja mache, ist, ich habe einen Gott und mir ist seine Perspektive auf die Dinge wichtig. Mich wichtig, was sagst denn du dazu? In den letzten Monaten auch immer mal, oder was ich so übe eigentlich, sage ich mal, ist, wenn jetzt zum Beispiel ein Abend war oder jetzt heute zum Beispiel, nach dieser Predigt, gehe ich irgendwann nach Hause und dann sage ich Gott, wie ich es empfunden habe, wie ich es so fand und was ich so gedacht habe und was ich mir wünsche und so weiter. Und dann frage ich Gott, wie fandest du das eigentlich? Und zwar nicht nur, was ist jetzt richtig, was ist falsch, was ist der Weg, was kann ich anders machen, sondern wirklich, wie fandest du das? Wie hast du dich dabei gefühlt? Wie war deine Perspektive? Und es ist total faszinierend, wie unterschiedlich manchmal Gottes Perspektive im Gegensatz zu meiner Perspektive ist. Gerade auch, was mich selbst angeht oder was andere Menschen angeht. Manchmal habe ich so Gespräche mit Leuten, also jetzt ganz mit Freunden, einfach einen netten Abend oder irgendwie ein tiefgehendes Gespräch, was auch immer. Und dann ist es so faszinierend, wie manchmal Gott sagt, hey, das, ich habe das eigentlich so und so empfunden. Ich denke mir, das ist anders als ich. Und das ist okay. Und ich finde es aber so schön, ihn darin zu suchen. Also zu fragen, hey, wie findest du das als mein Gott, als mein König, als mein Freund? Also die Frage ist ja immer wieder, leben wir Glauben als eine Beziehung zu einer Person, einer realen Person, oder leben wir es als Konstrukt, als Abstraktes, als Sache, als richtig falsch, als Punkt. Und wenn ja, wenn du das Gefühl hast, ja, es geht mehr um eine Person, wie gut kennst du ihn? Wie gut kennst du deinen König? Und mir geht es heute nicht drum, noch nicht mal, also das habe ich auch am Anfang gesagt, nicht praktisch, sondern ich möchte euch ermutigen, weiterzusuchen. Und auch da, wo ihr das Gefühl habt, ich suche ja nur. Ich glaube, da gibt es immer mal Bereiche in unserem Leben, wo wir das Gefühl haben, hey, da sind wir auf der Suche. Platt gesagt, auch nur auf der Suche. Und ich möchte dir einfach heute Morgen sagen, Gott liebt deine Suche. Gott geht es nicht in erster Linie drum, dass du irgendwo angekommen bist, dass du jetzt hast es und jetzt hast du die Wahrheit und jetzt ist gut, sondern Gott liebt ein suchendes Herz. Weil in ein suchendes Herz spricht er rein. Und zwar ist es auch ein Herz, was sich selbst verletzbar macht vor dem anderen. Also wo wir Gottes hinlegen und sagen, hey, wie empfindest du das? Wie fühlst du darüber? Wie denkst du darüber? Was ist deine Perspektive auf Dinge? Mir ist es wichtig, was du denkst. Und Gott liebt es. Und Gott, ich glaube, das berührt wirklich Gottes Herz, weil Gott möchte gesucht werden. Gott möchte erforscht werden. Ich habe gestern so im Auto gesessen und habe gedacht, naja, wäre ja eigentlich auch langweilig sonst. Und zwar, stell dir mal vor, du wüsstest jetzt alles. Da gäbe es jetzt nichts mehr zu entdecken. Das wäre auch traurig. Es ist doch schön, dass wir, also ich finde es so faszinierend, auch Gott fasziniert mich immer wieder. Also es ist immer wieder spannend und immer wieder, dass ich denke, ach ja, so. Und nicht, dass man jetzt nicht die groben Dinge hat man vielleicht, aber in Details merke ich immer wieder, oh ja, das ist ja auch schön, dich so kennenzulernen. Das ist wie, in der Freundschaft, wo du merkst, ah, jetzt hast du jemanden mal in einer anderen Situation kennengelernt, in einem anderen Kontext. Oder jemand hat dir einen anderen Teil seines Herzens offenbart. Und so ist es auch bei Gott. Gott liebt es, sich selbst zu zeigen und sich dir zu offenbaren. Und es ist gut zu suchen. Es geht mir heute um das Verborgene. Und ich möchte noch auf zwei Stellen eingehen. Und das hat mich so gefreut, weil ich hatte erst eine, und zwar Matthäus 6,6. Und dann kam 7,7 dazu und ich dachte mir, ach, ist ja auch nett irgendwie. Kann man sich vor allem gut merken. Und passt unheimlich gut zusammen. Also, Matthäus 6,6 heißt, wenn du aber betest, so geh in deine Kammer, und nachdem du deine Tür geschlossen hast, bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der im Verborgenen sieht, wird dir vergelten. Was ist der Kontext? Der Kontext ist, dass Jesus spricht hier. Und in der Zeit, wo Jesus hier das zu den Menschen spricht, da ist auch Verse vorher, spricht er über Heuchler. Also Heuchler, quasi, dass Menschen da sind, die tun Dinge, aber eigentlich nicht von ihrem Herzen her, sondern damit es andere sehen. Also großes Thema war Geld geben oder auch beten, war dann, okay, ja, du betest ja viel oder du gibst ja viel Geld. Und Jesus spricht es an und sagt, nee, mach das nicht. Es gibt an anderen Punkten auch Stellen, wo er sagt, wenn du die Ehre von Menschen bekommst für Dinge, dann hast du deinen Lohn schon gehabt. Aber wenn du darauf verzichtest, dann wird dein Vater im Himmel dich belohnen. Und ich glaube, es ist für uns auch so wichtig zu wissen, dass das Verborgene gesehen wird. Gerade die verborgenen Kämpfe und Fragen und Suchen, die wir in unserem Leben haben. Dass Gott sagt, ich sehe das und ich gebe dir einen Lohn dafür. Ich belohne das. Und das ist der Kontext, wo er auch sagt, hey, wenn du betest, geh in deine Kammer. Und der Schwerpunkt in dieser Stelle ist auch wirklich, na, mach es eben nicht nur draußen, sondern geh wirklich da rein. Und dann glaube ich aber, dass da was drin ist, was wunderschön ist. Und zwar steht da, bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und das sagt uns was über Gott. Gott ist zu finden im Verborgenen. Und wenn ihr dann in Matthäus 7,7 hineingeht, in die Stelle, da steht, bittet und es wird euch gegeben werden. Sucht und ihr werdet finden. Klopft an und es wird euch geöffnet werden. Das heißt, die Verheißung ist gleich dahinter. Ist wahrscheinlich auch gerade so 6,6, 7,7, damit man, ne, es gut auf dem Schirm hat. Die Verheißung ist da, dass du nicht umsonst suchst. Dass Gott zwar im Verborgenen ist und sich gleichzeitig aber finden lässt. Und trotzdem steht er auch sucht. Es gehört eine Suche dazu. Und von dieser Suche, das beschreibt auch meine letzte Geschichte. Matthäus 13,44. Ich liebe das, wie Jesus ein Gleichnis in einem Satz erzählen kann, beziehungsweise ein Vers ist es. Es ist auch ein Satz. Faszinierend. Also Jesus hat Dinge auf den Punkt gebracht. Und das lese ich euch einmal vor. Das Reich der Himmel gleicht einem im Acker verborgenen Schatz, den ein Mensch fand und verbarg. Und vor Freude darüber geht er hin und verkauft alles, was er hat und kauft jenen Acker. Das Reich der Himmel steht hier für das Königreich von Jesus. Und ich möchte es heute so als Synonym verwenden, einfach für ihn auch, ihn zu suchen. Und ich habe mich immer gefragt, wie dieser Mensch, wenn es doch nicht sein Acker ist, wohl diesen Schatz gefunden hat. Also ich grabe ja eigentlich nicht auf einem fremden Acker rum, aber ich habe gedacht, naja, vielleicht war das da so ein, vielleicht hat er da geholfen mit anzubauen und dann ist er drauf gestoßen und dann hat er es schnell wieder vergraben, damit es kein anderer findet. Dann musst du es ja schnell genug kaufen, bevor ein anderer dir den Schatz wegschnappt. Also allein, dass er den da nicht rausgenommen hat. Also er hätte ihn ja einfach mitnehmen können. Nee, aber er kauft den Acker zuerst. Und ich möchte euch eine lustige Geschichte dazu erzählen. Und zwar war ich mal in so einem, also mal in so einer Seminarwoche und dann haben wir so theatermäßig Gleichnisse nachgespielt. Und dann, ich weiß nicht, ob ihr euch damit, naja, ihr müsst, könnt das auch komisch finden, aber genau, also wir haben das gemacht. Und genau, und jeder hatte eine Rolle, ne? Also dieses Gleichnis. Und einer war eben dieser Mann, einer war der quasi Besitzer des Ackers war. Dann gab es eben die Erde, den Schatz und eine Schaufel. Man musste den auch irgendwie ausgraben, ne? Und dann hat sozusagen jeder hat so seine Rolle bekommen und dann war halt die Frage, was willst denn du sein? Und dann habe ich gedacht, ja, ich bin mal der ausgräbt. Wenn ihr mich damals gekannt hättet, also schon ein paar Jahre her, war das für mich schon sehr ungewöhnlich, diese Rolle zu nehmen, weil ich jetzt nicht so der forsche, ich grabe jetzt hier mal was aus, Typ war. Aber irgendwie hatte ich gedacht, ach, jetzt bin ich doch mal der, da ist mal was anderes so, ne? Und dann ging es also los. Der Schatz war dann zwischen der Erde und, ihr könnt euch das vorstellen. Und dann bin ich also hin, hab den Schatz gefunden, hab ihn der Erde gelassen und bin dann halt zu dem Typen, der Besitzer war. So, jetzt war es aber so, dass diese Person das total kreativ und lustig fand, das nicht verkaufen zu wollen. Und ich, da kam ich schon an meine erste Grenze und dachte mir, so geht das aber nicht. Das Gleichnis sagt, ich kaufe diesen Acker. Kannst du mir ihn bitte verkaufen für all meine Habe, die ich dir gerade anbiete? Oh, ich dachte so, das gibt's doch gar nicht. Bin dann also es gab dann so eine Gesprächsleitung, habe gesagt, der will mir nicht verkaufen. Und dann kommt sie so mit und also ich war echt schon, das ist so dieses, wie jetzt, also was mache ich jetzt? Und dann war ich echt frustriert. Und dann, und ich werde dann so ganz verzweifelt. Ich weiß nicht, ob ihr kennt ihr so Typen, die erstmal so abschätzen, also so als Kind habe ich immer Fangen spielen, habe ich immer geguckt, wie schnell ist denn der andere? Und wenn der eh schneller war, habe ich jetzt gar nicht angefangen zu spielen. Kennt ihr das? Das war, fand ich auch taktisch klug. Inzwischen bin ich da anders natürlich, wird auch mit dir Fangen spielen. Auch wenn ich kürzere Beine habe, gar kein Problem. Nee, also so ein Typ, ne? Und dann habe ich gedacht, der will mir jetzt nicht verkaufen. Ne? Bin dann also zu der hin und sie verstand mich natürlich auch und ist dann halt mitgekommen und hat dann irgendwie noch irgendwie, keine Ahnung, kreativ, ja, wir geben dir das noch dazu. Und dann hat diese Person hat dann gesagt, gut, dann verkaufe ich den Acker. Ich so, yes, jetzt habe ich den Acker gekauft. So, bin dann mit meiner Schaufelperson hin zu der Erde und dem Schatz. Der Schatz hat übrigens, im Nachhinein gibt es dann so eine Feedbackrunde, der Schatz hat gesagt, er hat sich herrlich gefühlt, weil er von allen gewollt worden ist. Und zwar bin ich jetzt dahin und wollte natürlich jetzt meinen Schatz schnell und einfach haben. Dann hat sich die Erde aber überlegt, also die zwei Personen, die Erde waren, nö, sie wollen aber den Schatz gar nicht hergeben. Also irgendwie fanden sie es so schön mit dem Schatz und hatten sich dann überlegt, nee, sie geben den Schatz nicht her. Und ich bin echt, also ich habe gedacht, Leute, lest euch das Gleichnis nochmal durch. Ihr habt irgendwas hier nicht verstanden. Und dann bin ich also mit der Schaufelperson, habe ich dann gesagt, naja, du musst jetzt hier halt den Schatz rausholen. Es wurde dann etwas körperlich interessant. Am Schluss haben sie ihn dann hergegeben. Ich hatte dann den Schatz und war dann, ja, glücklich weiß ich nicht so ganz, weil irgendwie hatte ich mir das anders vorgestellt. Also irgendwie habe ich gedacht, na, ich gebe dir jetzt, also ich habe halt gedacht, das hört sich alles so einfach an. Also, ja, ich finde den, ich kaufe den, ja gut, ich gebe dann alles hin, das liegt ja an mir, das ist vielleicht auch herausfordernd, aber irgendwie hat sich das leicht angefühlt. Übrigens, für alle, die leicht mal in so ein Leistungsdenken verfallen, steht hier, er verkauft alles, was er hat, und zwar vor Freude darüber. Das ist ganz schön, wo wir einfach wissen dürfen, hey, wir können uns so, dass Gott möchte, dass wir Dinge aus Freude heraus machen. Also vor Freude darüber, über diesen Schatz, über das andere, was ich haben kann ich alles aufgeben. So ist es mit Jesus auch. Hey, wir können ihn sehen und dann fällt es leicht. Hey, okay, ja, dafür, na klar. Naja, auf jeden Fall habe ich gedacht, na, ist ja easy, ich gebe jetzt hier alles auf, das kriege ich ja noch hin und dann kriege ich diesen Schatz. Und wo Gott dann im Nachhinein, ich glaube auch, aber erst, ehrlich gesagt, Jahre später, und ich irgendwie vergesse ich sowas nicht, also es ist schon cool, sowas mal zu machen, hat Gott dann gesagt, ja, merkst du, dass es darf was kosten. Es darf eine Reise sein, es darf eine Suche sein. Das ist in Ordnung. Und nur weil es nur ein Vers und ein Satz lang ist, heißt es nicht, dass es immer schnell so Fastfood-mäßig ist. Gott ist nicht Fastfood-mäßig. Und auch so gut, dass wir, also wenn du das Gefühl hast, du bist auf einer Suche, dann ist nichts falsch bei dir, sondern dann ist alles richtig bei dir. Hey, wir haben nur das Gefühl, wir sind nicht auf einer Suche, wenn wir die Tiefe Gottes gar nicht erkannt haben. Sonst werden wir immer auf der Suche sein. Weil es gibt immer mehr Tiefe. Es gibt immer mehr zu erforschen. Und immer mehr. Und es darf. Und manchmal gibt es da Hindernisse. Wie so eine Erde, die den Schatz nicht hergeben will. Aber Gott ist der, der sagt, ich offenbare mich dir. Wenn du mich suchst, wirst du mich finden. Es ist eine Ehre, dass wir forschen dürfen. Gottes Ehre ist es, eine Sache zu verbergen. Aber es ist eine Ehre für uns, dass wir ihn suchen dürfen und dass wir die Verheißung haben, dass wir finden werden. Das heißt, es ist eine Suche, die schon, das Ziel ist klar. Das Ziel ist die Verheißung, Gott ist treu, du wirst finden. Und es ist eine Ehre, auf der Suche zu sein, ihn erkennen zu dürfen. Ich möchte so abschließen und vielleicht können wir schon mal ein bisschen Musik haben. Ihr könnt gern schon mit aufstehen. Ich möchte Gott einfach, lass uns ihm eine Antwort geben. Lass uns reagieren darauf. In Hosea 6, Vers 3 steht, so lasst uns ihn erkennen. Lasst uns nachjagen der Erkenntnis des Herrn. Sicher wie die Morgenröte ist sein Hervortreten. Er kommt wie der Regen zu uns, wie der Spätregen, der die Erde benetzt. Lasst uns ihn erkennen. Und Herr, ich bete, dass das der Schrei unseres Herzens ist. Herr, wir wollen dich erkennen. Wir wollen dich sehen. Wir sagen, du bist es wert, dass wir dein Herz erforschen. Dass wir durch deinen Geist die Tiefen deines Herzens erkennen. Du bist es wert, dass wir auch das, all das, was wir die letzten Wochen praktisch gehört haben, ja, dass wir dir Zeit geben. Dass wir achtsam sind auf unser eigenes Herz. Dass wir uns immer wieder dir offenbaren. Aber ich danke dir, Herr, dass über allem die Verheißung steht, dass du dich finden lässt und dass über allem das steht, dass du als allererstes dich für uns hingegeben hast, Herr. Ja, wir suchen und gleichzeitig hast du uns zuerst gesucht, Herr. Und ich möchte jetzt einfach auch für jeden beten, der dich nicht kennt, Herr, der auf der Suche nach dir ist, der noch nicht erlebt hat, dass du ein Gott bist, der erlöst und der rettet und der für jeden Einzelnen gestorben ist, um ihn frei zu machen, Herr. Und ich danke dir, Herr, dass du diese Suche wertschätzt. Du liebst ein suchendes Herz, Herr. Und ich danke dir, dass du Begegnung schaffst heute, Herr. Dass du dich offenbarst, da wo wir dich ernsthaft suchen, Herr. Und Vater, ich bete auch wirklich, dass du uns erfrischt an Punkten, wo die Suche mühsam geworden ist, Herr. Herr, dass wir wieder aus Freude graben können, Herr. Aus Leidenschaft, aus Hoffnung und Gewissheit, Herr. Ich bete für alle, wo das so eine Desillusion über das Ziel gekommen ist. Wo eine Lüge reingekommen ist, die sagt, du wirst nicht finden. Und ich zerbreche diese Lüge heute Morgen in Jesu Namen. Ich sage, die Wahrheit ist, wenn wir suchen, werden wir finden. Das ist deine Verheißung, Herr. Und das ist die Wahrheit. Und Vater, ich danke dir, dass du einfach neue Hoffnung in unsere Herzen bringst, Herr. Neue Freude, neue Leidenschaft, neuen Eifer, neuen Mut, neue Kraft, Herr. Danke, Herr, dass du uns kräftig machst, zu suchen, Herr. Herr, wir wollen Sucher sein. Sucher von dir. Sucher von einer konkreten Person, Herr. Sucher von unserem König, Herr. Offenbare uns dein Herz. Komm. Herr, ich danke dir, dass du einfach ja, dich offenbarst, Herr, mit deinem Charakter, Herr. Mit deinem Herzen, Herr. Und ich bete auch einfach da, wo wir dich an Punkten kennen und an anderen noch nicht, dass du uns neue Bereiche deines Herzens zeigst. Neue Sichtweisen, Herr. Ich bete auch da, wo wir verblendet sind, wo wir Dinge gar nicht mehr richtig sehen können, wo wir uns selbst gar nicht richtig wahrnehmen können oder andere Menschen. Da zeig uns deine Perspektive, Herr. Du bist die Wahrheit, Herr. Und wir wollen Wahrheit. Herr, wir sehnen uns nach Wahrheit. Und Heiliger Geist, ich bete wirklich, dass du Wahrheit heute in die Herzen offenbarst. Dass es neue Perspektiven in Leben einfach freigesetzt werden in Jesu Namen. Und ich möchte heute wirklich auch so den Raum hier vorne geben, einfach zu sagen, Herr, ich suche dich. Ich stehe hier und ich suche dich. Weil du bist es wert, gesucht zu werden. Und ich möchte einfach nur, hey, einfach hier vorne, lass uns vor ihm stehen. Ich möchte auch gerne mit euch hier vor ihm stehen, weil wir auch als Gemeinde das zusammen machen wollen. Hey, lass uns einander bestärken, weiterzusuchen, dran zu bleiben, immer wieder uns aufzumachen, weil er gut ist und weil seine Verheißungen wahr sind. Lass uns einander ermutigen, Suchende zu sein und zu bleiben. Und ich bitte, kommt einfach, möchte ich einfach so den Gottesdienst abschließen. Und er möchte euch einfach bitten, so auch hier, bleibt vor dem Herrn, bleibt in dieser auch Gegenwart Gottes. Lasst uns ihm einfach hier Raum geben als der einzige Gott und Vater. Und draußen ist einfach unten, die ansprechbaren Leute sind da für euch. Ihr könnt gern da quatschen und was trinken und was Kleines essen. Und ich möchte euch einfach einen wunderbaren Sonntag wünschen. Und ich möchte hier vorne, wirklich, wir werden, die Beter können auch schon mal nach vorne kommen, wir werden hier vorne einfach Hände auflegen und euch segnen auf diesem Weg zum Herzen Gottes. Wir möchten einfach sowieso eure Pilgerreise segnen. Für die nächsten Schritte, für die nächsten Pfade einfach, die Gott für euch vorbereitet hat. Und es ist wirklich auch so, wenn du merkst für dich, ich möchte das ihm zeigen, dann kannst du das auch als Schritt nehmen, dass du sagst, ich stelle mich demonstrativ, ich gehe diese Schritte, einfach um zu zeigen, hier bin ich Herr und ich mache mich fest, dich zu suchen. Und manchmal ist es gut, wenn wir so Entscheidungen treffen, wo wir dann Montag, Dienstag, Mittwoch dran denken können und auch da, wo es vielleicht mal nicht so leicht fällt, sagen können, nee, ich habe mich festgemacht. Ich suche ihn, weil er wert ist. Und Vater, so segne ich diesen Tag. Ich danke dir für deine Gnade, die auf unserem Leben liegt und dass du uns ziehst immer näher an dein Herz, Herr. Du ziehst uns, Herr, und du erweichst unsere Herzen immer wieder, dass wir erkennen, es gibt mehr zu entdecken. Es gibt mehr von dir, was wir sehen und erkennen dürfen, Vater. Und Herr, nimm einfach jetzt auch dieses, da wo Herzen sich entscheiden, Herr, nimm das als, ich bete, dass es ein wohlgefälliges Opfer ist für dich. Herr, dass wir sagen, wir wollen unser Leben hingeben, wir wollen suchen mit allem, was wir sind, weil er würdig ist, gesucht zu werden. Amen. Ich möchte wirklich, wenn ihr wollt, kommt einfach nach vorne. Wir lassen uns hier gemeinsam stehen und wir segnen euch. Und ich wünsche euch einen schönen Sonntag.